SAI Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Sendung. Wir möchten Ihnen gerne heute einen Essay von Klaus Kemper zu Gehör bringen mit dem Titel Was ist der Mensch? Dieser Artikel wurde im SAI-Heft Nummer 161 im Sommer 2022 veröffentlicht. Als Einleitung zu seinem Essay zitiert Klaus Kemper den Dichter Alexander Pope. Dieser lebte im 17. Jahrhundert im Vereinigten Königreich als Dichter, Übersetzer und als bedeutendster Schriftsteller des Klassizismus in der Frühzeit der Aufklärung. Das Zitat lautet: Erkenne dich also selbst, maße dir nicht an, Gott zu erfassen. Das angemessene Studienobjekt der Menschheit ist der Mensch. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen.
Yada, yada.
Physikalisch betrachtet bestehen wir zu 100% aus Licht. Denn was ist Materie anderes als vibrierendes Licht? Leerer Raum, reine Energie, unvorstellbare Kräfte, die die Atome im Innersten zusammenhalten. Was Naturwissenschaftler in den vergangenen Jahrhunderten mit Hilfe immer feinerer Mikroskope entdeckt haben, dass es nämlich gar keine Materie an sich gibt, sondern nur Energie, das ahnten die alten indischen Philosophen, die Seher, Weisen und Heiligen, als sie vom Licht der Lichter, Atman oder Brahman sprachen, das alles durchdringt. Sie verkündeten, in Wahrheit ist alles Gott. In der Physik, wie in der Spiritualität gilt, letztlich ist alles das eine ohne Zweites. Dieses eine transzendiert jegliche Dualität, sogar die vom Sein oder Nichtsein. Es ist mit Worten nicht zu beschreiben. Von wo die Worte und die Gedanken zurückkehren, ohne ihr Ziel erreicht zu haben, heißt es in den Upanishaden, Ekam Eva Advityam Brahma, das eine ohne Zweites ist Gott. Spirituell gesehen sind Begriffe wie Gott, Licht, Liebe, der kosmische Urgrund oder das unendliche Bewusstsein Synonyme, die auf dieses eine hinweisen, dass, und das ist die entscheidende Erkenntnis, logischerweise nicht von uns selbst verschieden sein kann. Nur bei sehr oberflächlicher Betrachtung kann man Erklärungen wie dieses Selbst ist Gott, Ayam Atma Brahma, oder Ich bin Gott, Aham Brahmasmi, für Blasphemie halten. Wenn man tief in die Materie eindringt, und darum haben sich wohl die Weisen in alten Zeiten in intensiver Meditation bemüht, erkennt man die Richtigkeit, ja sogar die wissenschaftliche Wahrheit dieser Sätze. Wissenschaftlich deshalb, weil sie den Anforderungen, logisch nachprüfbar und nachvollziehbar zu sein, tatsächlich genügen. Jeder Mensch kann sich still hinsetzen, nach innen schauen, die inneren Prozesse ergründen, die eigenen Gedanken beobachten und sich die richtigen Fragen stellen. Was ist dieses Ich? Wie und wo entstehen Worte, Gedanken, Vorstellungen, Gefühle, Wünsche und so weiter? Und jeder kann versuchen, die Erkenntnisse und Lehren der Heiligen Schriften nachzuvollziehen. Mit dem Gefühl des Ich Bin entsteht die Vorstellung von einer Welt außerhalb dieses Ichs und damit eine Vorstellung von Zeit und Raum. Der Ich-Sinn, Ahamkara, erzeugt in Verbindung mit dem Gedächtnis eine Vergangenheit und mit Hilfe der Fantasie eine Zukunft. Das bedeutet, Vergangenheit und Zukunft existieren nirgendwo, außer in uns. Das Ich Bin ist die eigentliche Gegenwart. Jedem ist es möglich, diese Wahrheit in sich zu entdecken. Wie und wo entsteht dieses Gefühl, Ich zu sein? Zweifellos ist der Ich-Sinn der Beginn der Dualität, die erste Trennung von innen und außen, von Ich und Du und eben auch die eingebildete Trennung von Mensch und Gott. Im Unterschied zur reinen Physik, die von der Materie ausgeht, betrachten deshalb spirituelle Lehrer und Mystiker das Bewusstsein als die eigentliche Substanz und Ursache des Universums. So erklärt es der weise Vasishtha dem jungen Prinzen Rama: Alles ist in der Wahrheit reines, grenzenloses Bewusstsein, das sich als Zeit, Raum und Materie zeigt. Einer der Hauptlehrsätze der Upanishaden lautet Tattvam Asi, das bist du. Das erinnert in seiner Prägnanz an Einsteins Formel E gleich mc Quadrat, die einfach ausgedrückt besagt, dass sich Materie in Energie verwandeln lässt und Energie in Materie. Es sind zwei unterschiedliche Erscheinungsformen derselben Ursache. Wir können diesen Gedanken fortführen und, da es letztlich nur eine einzige Ursache geben kann, auch das Bewusstsein in die Gleichung mit einbeziehen. Bewusstsein, Energie und Materie sind in Wahrheit eins, das eine, das als vieles erscheint. Bewusstsein ist die erste Ursache. Im Anfang war der Logos, heißt es im Johannesevangelium, wobei man Logos durchaus auch mit Bewusstsein übersetzen kann. Manche Menschen glauben und behaupten, Atheisten zu sein, weil sie sich von einer lange überlieferten und letztlich irreführenden Vorstellung von Gott gelöst haben, die den Verstand und das eigene Denken eines Tages nicht mehr überzeugen konnte. Obwohl es im Alten Testament heißt, du sollst dir kein Bildnis machen, haben wir uns im Laufe der Zeit viele Bilder gemacht. Und deswegen haben wir oft so große Schwierigkeiten, die non-dualistische Wahrheit zu akzeptieren, dass nämlich die höhere Macht oder die höchste Wahrheit, die Gott, Allah, Brahman, Atman oder Shiva genannt wird, nicht irgendwo außerhalb von uns ist, sondern inwendig in uns, in jeder Zelle und in jedem Atom. Gott ist die Energie in jedem Atom, die Intelligenz in jeder Zelle und die Antriebskraft der Evolution. Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Diese Wahrheit ist logisch und in gewissem Sinne eben sogar wissenschaftlich. Die Vorstellung zu widerlegen, dass das Göttliche außerhalb von uns sei, weit entfernt und ganz verschieden von uns, ist eines der wichtigsten Anliegen der Upanishaden und, wenn man genau hinschaut, auch das Anliegen vieler Religionen. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und der Vater in mir, hat Jesus gesagt. Ich und der Vater sind eins. Im Alten Testament heißt es, ich bin, ist der Name Gottes. Und der Koran bestätigt ausdrücklich immer wieder alle vorausgegangenen Offenbarungen. Sai Baba betont, dass es noch richtiger ist zu sagen, alles ist Gott, als Gott ist in allem. Wenn wir erkennen und akzeptieren, dass alles, außen und innen, ich und die Welt, Gott ist, dann können wir natürlich nicht mehr behaupten, dass Gott nicht existiert. Die eigene Selbsterforschung ist der Weg. The proper study of mankind is man. So hat es Alexander Pope im 18. Jahrhundert formuliert. Immer wieder sei Barber an diese Feststellung aus An Essay on Man erinnert. Es genügt, sich selbst bis auf den Grund zu erforschen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Im alten Indien war es die wichtigste Lebensaufgabe für viele Menschen, tief, gründlich und umfassend über das Wesen des Menschen nachzudenken und zu meditieren. Die Erkenntnisse und Beobachtungen wurden systematisch gesammelt, geordnet und von Generation zu Generation vertieft und weitergegeben. Die Kenntnis einiger wichtiger Grundlagen war dabei eine selbstverständliche Voraussetzung. Menschen haben 5 Sinne, die den 5 Elementen entsprechen. 5 Sinnesorgane, 5 Handlungsorgane, 5 Lebenskräfte, Pranas, 4 innere Instrumente, Ich-Sinn, Gemüt, Geist, Unterscheidungsvermögen. Es gibt 4 Bewusstseinszustände, Tiefschlaf, Traum, Wachzustand und Turiya, den 4. Zustand, der in den Upanishaden als Frieden, Seligkeit, Nichtzweiheit beschrieben wird. Außerdem sind da die 3 Grundkräfte, die Gunas, die in der Bhagavad Gita gründlich erläutert werden. Die 4 Lebensziele und die 5 Hüllen, Koshas, Ebenen oder Dimensionen des Seins, alle diese Grundlagen der Selbsterkenntnis hat Sai Baba in dem Buch Antworten ausführlich beschrieben und erläutert. Die 5 Ebenen oder Dimensionen machen unser eigentliches, ganzheitliches Wesen aus. Aus der Materie erhebt sich das Leben, aus dem Leben der Geist, aus dem Geist die Erkenntnis und über allem und als Ziel der Entwicklung stehen Frieden und Glückseligkeit, wonach sich in Wahrheit alle Wesen sehnen. Ganz offensichtlich gibt es in dem Streben nach Sein, nach Wissen und nach Glückseligkeit nicht nur in jedem einzelnen Menschen, sondern auch in der viele 100 Millionen Jahre dauernden Evolution. Unser materielles Leben, ja sogar die Existenz der ganzen Menschheit, ist genau genommen nur ein kurzer Augenblick in der Ewigkeit. Mit Gewissheit werden Zeiten kommen, wo alles vergangen sein wird. Auch alle Vorstellungen und Erinnerungen. Es ist eine naive und ganz unrealistische Vorstellung, die Menschheit könnte ewig weiterleben, indem sie immer mehr und mehr technische Fortschritte macht und schließlich andere Planeten besiedelt. Denn, das müssen wir einsehen, es gibt in der materiellen Welt nichts von ewiger Dauer, keine Namen, keine Form, nichts, was für alle Zeiten Bestand haben könnte. In den kosmischen Zeiträumen ist die Dauer unserer Existenz gleichsam ein Augenzwinkern und die Größe unseres ganzen Sonnensystems entspricht im Weltall vergleichsweise einem einzigen kleinen Tropfen in einem grenzenlosen Meer. Das ist unsere materielle Wirklichkeit. Dazu finden wir in den alten indischen Schriften Beschreibungen, die mit den neuesten wissenschaftlichen Entdeckungen nahezu identisch sind und die unser zeitliches und räumliches Vorstellungsvermögen vollkommen sprengen. Andererseits wird im Yoga Vasishtha erklärt, der erkennt die Wahrheit, der weiß, dass der Atman, welcher feiner ist als der millionste Teil einer Haarspitze, geteilt durch 1 Million, dass dieser Atman alles durchdringt. Wir Menschen befinden uns genau in der Mitte zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Denn so unbedeutend und winzig unsere physische Existenz im Universum auch sein mag, so unermesslich groß und vielfältig ist dagegen der Mensch aus der Sicht einer der vielen Milliarden Zellen unseres Körpers. Für ein einziges Atom ist der Mensch ein ganzes Universum. Irgendwann werden wir zugeben müssen, dass wir in allen wissenschaftlichen Bereichen, in der Teilchenphysik, in der Astronomie, der Biologie und in der Gehirnforschung immer deutlicher an offensichtlich unüberwindliche Grenzen kommen, an denen nur demütiges Staunen übrig bleibt. Wir können kein endgültig kleinstes Teilchen finden, keinen Rand des Universums, keine erste Ursache des Lebens und auch nicht den Ursprung des Bewusstseins. Wir müssen uns fragen, ob unser Leben angesichts der unvorstellbaren Zeiträume der Evolution und der unfassbaren materiellen Größe des Universums überhaupt irgendeine nennenswerte Bedeutung haben kann, ob die Existenz einer Menschheit mitten in den Hunderten von Millionen Jahren und mitten in den unzählbaren Milliarden Galaxien tatsächlich nur wie ein kurzes Aufleuchten ist. Welchen Sinn hat unser Dasein, da tatsächlich alles vorübergehend ist wie ein Traum? Wert und Bedeutung können wir nicht in der materiellen, sondern nur in der spirituellen Dimension finden. Ein weiteres Bewusstsein muss unser eigentliches Ziel sein. Es sollte sich nicht nur auf die unfassbaren Ausdehnungen von Raum und Zeit beziehen, sondern auch auf die spirituellen Ebenen in uns selbst, sozusagen die vertikalen Dimensionen des Bewusstseins, von den unbewussten Träumen bis zur höchsten Inspiration und Erkenntnis. Es kann schmerzlich sein, die eigene Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit der Welt immer wieder vor Augen zu haben, aber gerade deshalb ist es tröstlich, sich an die Möglichkeiten eines höheren Bewusstseins, Turiya, zu erinnern, das nicht nur während der Meditation das Alltagsbewusstsein transzendieren kann, eben in der Erkenntnis, dass alles Gott ist. Sarvam Kalvidam Brahma. Gewissermaßen als Hintergrund oder als Basis für die Aktivitäten des täglichen Lebens. Aus der Ferne betrachtet ist die ganze Menschheit, ja überhaupt alles Leben auf diesem Planeten, gleichsam ein einziges Lebewesen. Astronomen haben lange vor der ersten Apollo-Mission der NASA prophezeit, dass, wenn es eines Tages Fotos geben würde, die den ganzen Planeten Erde zeigen, dies zu einer grundlegenden Änderung unseres Menschheitsbewusstseins führen würde. Nun gibt es diese Bilder seit über 50 Jahren, aber es scheint in weiter Ferne zu liegen, dass wir uns angesichts unserer Situation im Kosmos endlich als eine einzige Familie erkennen und das Leben auf dieser Erde als ein seltenes und unschätzbares Wunder. Wir können uns fragen, ob es in unserem konkreten Leben mit all seinen Konflikten, Kriegen und Verwirrungen überhaupt irgendeinen praktischen Nutzen hat, sich mit Gedanken zu beschäftigen wie Sarvam Kalvidam Brahma oder Ayam Atman Brahma. Die Antwort muss sein, ja, unbedingt. Denn Konflikte und Kriege beginnen fast immer zunächst in Gedanken und Worten und den zugrunde liegenden Vorstellungen und Anschauungen. Zum Beispiel sind Rassismus und Nationalismus immer die Folge von Engstirnigkeit. So wie es für jeden einzelnen Menschen tatsächlich fundamental wichtig ist, einen eigenen Selbstwert zu fühlen, so gilt das Gleiche auch für die Gesellschaften und Nationen. Sehr oft ist es einfach ein Mangel an wirklichem Selbstwertgefühl, der zu zerstörerischen Konflikten im Leben führt. Sogar die Menschheit als Ganzes sollte ihre eigene Aufgabe erkennen und so etwas wie ein kosmisches Selbstwertgefühl entwickeln. Deshalb ist das Sarvam Kalvidam Brahma, alles ist in Wahrheit Gott, eine Erkenntnis, die unbedingt hilfreich sein wird für alle. Beständiges, umfassendes Gewahrsein führt auf ganz natürliche Weise zu Demut und Frieden. Ein wesentlicher Teil der Selbsterforschung ist in den alten Schriften schließlich auch das Erkennen der inneren Feinde, Gier, Zorn und so weiter, die dem Liebe deinem Nächsten wie dich selbst und dem Love all, serve all immer wieder entgegenstehen. Mitgefühl und Liebe bedeuten Zuwendung, Verständnis, Wohlwollen, Unterstützung und ganz allgemein die Einstellung, die in dem uralten Gebet zum Ausdruck kommt, mögen alle Wesen glücklich sein. Das ist die höchste Stufe der Evolution, Ananda Maya Kosha, die Dimension des Fühlens und Erfahrens von Liebe. Wenn eines Tages die Nationen nicht mehr aus lauter Angst und gegenseitigem Misstrauen einen großen Teil ihrer Energien und ihrer Intelligenz für Waffen, Militär und Rüstung und so weiter verwenden müssen, können sie stattdessen all ihre Mittel für die Erforschung von Frieden, Ausgleich, Verständigung, Kommunikation und für die beste Bildung und Erziehung einsetzen. Die Erkenntnisse und Lehren der Vedanta-Philosophie, der Upanishaden, der Gita, des Yoga-Sutras werden dabei sehr hilfreich sein. Welch höheres Selbstwertgefühl könnte die ganze Menschheit und auch jeder einzelne Mensch haben als die Bewusstheit der Göttlichkeit in jedem Atom. Satya Sai Baba sagt, der gesamte Kosmos ist voller Atome. Wenn du das Atom begreifst, wirst du mit Sicherheit Gott begreifen. Kleiner als das Kleinste, größer als das Größte. Gott ist überall und nichts anderes existiert. Die Kraft, die den Kosmos erfüllt, sprudelt auch in euch. Gott unterscheidet sich nicht von euch. Und ihr unterscheidet euch nicht von Gott. Außer euch gibt es keine Göttlichkeit.
Zum Schluss nun noch ein Zitat aus der Bhagavad Gita.
Erklären will ich, was erkannt, Unsterblichkeit verleiht allein. Das anfangslose höchste Brahm, das weder Nichtsein ist, noch Sein. Nach allen Seiten dehnt sich ihm Hand, Fuß, Haupt, Auge, Ohr und Mund. Umhüllend diese ganze Welt ist es ihr tiefster Wesensgrund. Von Sinnesbanden unbeschränkt, erglänzt es wie durch Sinneskraft. Es trägt das All und unberührt genießt es jede Eigenschaft. Ist in und außerhalb der Welt, fest und beweglich, Arjuna, so fein, dass niemand es gewahrt. Es ist zugleich entfernt und nah. Zerteilt durchdringt die Wesen es und bleibt in Wahrheit ungeteilt. Erhält ihr Sein durch seine Kraft, schafft und zerstört sie unverweilt. Das Licht der Lichter heißt man es, das jenseits alles Dunkels thront. Erkennen und Erkenntnis Ziel, in jedes Wesens Herz es wohnt.
Sarvam kalvidam brahma, truly all is God. Om. Sarvam kalvidam brahma, truly all is God.
Sarvam kalvidam. Damit ist die heutige Sendung wieder zu Ende. Sie hörten ein Essay von Klaus Kemper zum Thema Was ist der Mensch? Gern können Sie diesen Artikel auch noch einmal nachlesen, und zwar im SciHeft Nummer 161 aus dem Sommer 2022. Ich bedanke mich bei Bodo Grimm und Inge Sadei. Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
Brahma, truly all is God. Sarvam kalvidam 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 Brahma, truly all is God. Sarvam. Kalvidam Brahma, truly all.